Also wie angekündigt will ich im zweiten Teil mir mal so die verschiedenen Berufsgruppen vornehmen und der Frage nachgehen, wie kommt eigentlich bei denen überhaupt diese Vorstellung von Leistung vor? Ich will nochmal an den Ausgangspunkt des Ganzen erinnern. Der mag euch banal vorkommen, ist er aber nicht. Zunächst mal ist es ja so, dass die verschiedenen Sachen, die Leute in dieser Gesellschaft so tun, Krankenschwester, Lehrer, Busfahrer, Sänger, Kanzlerin, dass sie überhaupt nur eine Gemeinsamkeit wirklich haben, und das ist die, dass man mit all diesen verschiedenen Tätigkeiten Geld verdient. In dem, was man da verdient, gibt es ja tatsächlich nur einen quantitativen Unterschied. In der Geldsumme selber, wenn man nicht wüsste, was der Mensch jeweils tut, kommt ja die jeweilige Tätigkeit überhaupt nicht zum Ausdruck. Das, was der Mensch jeweils macht, ist eine sachlich ganz unterschiedliche Sache. Und diese sachlich ganz unterschiedliche Sache, wobei man erstmal davon ausgehen muss, irgendwie werden diese Tätigkeiten offenbar in dieser Gesellschaft alle gebraucht und werden für notwendig befunden, sonst würde man dann nicht dafür bezahlen. In dem, was der Mensch dafür kriegt, kommt schlicht und einfach seine Tätigkeit gar nicht mehr vor. Und das will ich mal an ein paar Einkommensformen in dieser Gesellschaft erläutern. Das Erste, da kann ich anknüpfen an einen Redebeitrag, den es eben gab. Das Erste, was einem dabei auffällt, ist, dass es ja eine Unterscheidung an den Tätigkeiten gibt, die völlig quer zu der Frage liegt, was einer so sachlich, materiell zu tun hat. Und diese Unterscheidung ist schlicht die, es gibt eine Gruppe von Leuten, die haben Geldmittel und arbeiten, um diese Geldmittel ertragbringend einzusetzen. Und die anderen sind, wie es so schön heißt, abhängig Beschäftigte. Das heißt, für die ist das einzige Mittel, über das sie verfügen, um an Geld zu kommen, die Ausbildung ihrer jeweiligen individuellen Fähigkeiten. Die brauchen einen Arbeitgeber, damit aus ihrer Qualifikation und ihrer Leistungsbereitschaft ein Geld wird. Die anderen sind diejenigen, die dieses Geld schon besitzen und es zum Zwecke des Erzielens eines Einkommens einsetzt. Es gibt also ganz unterschiedliche Mittel des Geldverdienens. Und insofern ist das schon der Ausgangspunkt, an dem sich die Tätigkeiten sortieren. Natürlich ist auch der selbstständige Unternehmer tätig. Der leitet schließlich seinen Betrieb, beobachtet den Markt, macht Termine, verhandelt mit der Bank, schließt Verträge, was auch immer, und fällt weitreichende Entscheidungen. Das ist seine unternehmerische Tätigkeit und die ist durchaus anstrengend, verursacht Stress und schlaflose Nächte, was auch immer. Nur da merkt man ja im Ausgangspunkt schon, dass man durch diese Tätigkeiten nicht Unternehmer wird. Diese Tätigkeiten unterscheiden sich überhaupt gar nicht von manchen anderen Tätigkeiten in unselbstständigen Berufen, Prokurist, Sekretärin und so fort. Der einzige Unterschied, der hier liegt, ist daran, dass im einen Fall die Tätigkeit der Vermehrung des eigenen Vermögens gilt und im anderen Fall die exakt identische Tätigkeit dem gilt, eine Führungs- oder andere Position in einem Betrieb auszufüllen, die einem anderen oder anderen gehört. Ein Geschäftsmann oder Frau zu sein, braucht man Geldmittel zum Investieren. Und da ist es auch erstmal wurscht, woher man die hat, geerbt oder einen Kredit aufgenommen oder was auch immer. Die ganze Findigkeit und die ganze Innovationsbereitschaft, die man dann als Individuum entfaltet, die kommt überhaupt nur zum Tragen, weil man über die entsprechenden Mittel verfügt, die man dafür einsetzen kann. Außer Initiative und Entschlusskraft braucht man eben Geld, entweder eigenes oder geliehenes. Und allein daran kann man schon sehen, dass zwischen Leistung und Entgelt eben in dem Sinne kein Zusammenhang existiert, weil hier ist schon die Form des Entgelts eine, die mit der Leistung als solcher gar nichts zu tun hat, sondern sich der spezifischen Quelle verdankt, die man dort zum Sprudeln bringt. Ich will das mal an zwei Beispielen erläutern, wo das, meine ich, besonders deutlich wird. Das erste ist der Grundeigentümer und das zweite ist der Unternehmer im engeren Sinne oder Arbeitgeber. Beim Grundeigentum ist die absolute, wie kann man das ausdrücken, Zusammenhanglosigkeit zwischen Tätigkeit und Geldeinnahme eigentlich am deutlichsten. Weil mit Grundeigentum verdient man Geld, das ist, sage ich euch, wahrscheinlich alles gar nichts Neues, verdient man Geld erstens, wenn man das selber nicht zum Leben und Arbeiten benötigt, sondern eben es als Eigentum verwerten kann. Und zweitens verdient man deswegen damit Geld schlicht und einfach, weil einem das gehört und weil ohne die eigene Genehmigung niemand anders auf dieses Gelände zugreifen kann. Wenn also ein Grundeigentümer Leute findet, für die sein Stück Land eine interessante Geschäftsbedingung darstellt, dann verdient er mit der einfachen Überlassung dieses Stücks Grund und Boden sein Einkommen. Er macht also aus dem einfachen Verfügungsmonopol, aus dem Eigentum selber einen Ertrag. Und wie hoch der ist, wie viel er davon kriegt, ja, das hängt dann wiederum ganz von den Konjunkturen ab, von den Interessenten ab, die es an seinem Grundstück gibt, ob es überhaupt welche gibt, was die dafür zu zahlen in Willens oder in der Lage sind, wo das, in welcher Lage sich das befindet und so weiter und so fort. Wertsteigerungen können sich dann aus politischen Entscheidungen der Gemeinde ergeben, aus Berechnungen von Unternehmen, die ein Stück Gegend im Stadtinneren benutzen wollen, was auch immer. Und von diesen möglichen oder wirklichen Wertsteigerungen muss man natürlich Kenntnis haben, da muss man sich drum kümmern. Das gehört also zum Berufsbild des Grundeigentümers dazu. Und letztlich entscheidet dann die Konkurrenz verschiedener zahlungsfähiger Interessenten darüber, was da rausspringt. Aber diese Sorte Einkommen und auch die Bestimmungsgründe dieses Einkommens, da merkt man es eigentlich, wenn man so will, am deutlichsten, haben wirklich mit Leistung, Fähigkeit, Qualifikation oder sonst was wirklich nichts zu tun. Da ist erkennbar eigentlich für jeden, dass die Quelle selber ihren Grund in dem Privateigentum an Grund und Boden hat und nicht in dem, was der Grundeigentümer als die zufällige Person, dem das gehört, dabei kann und macht. Zweites Beispiel. Industrielle oder Handelsunternehmen machen, auch das ist erstmal eine Banalität, produzieren Produkte, verkaufen sie oder beziehungsweise lassen sie produzieren, verkaufen sie mit Gewinn, das ist zumindest das Ziel. Und diesen Gewinn verwenden sie, um ihn wieder in die Firma zu stecken und diese Firma wachsen zu lassen. Und in aller Regel ist es so, dass darüber, dass die Firma größer wird und wächst, auch das Einkommen und der Konsum derjenigen wächst, dem sie gehört. Und dafür stellt er andere Leute ein, die auf die dafür nötigen Arbeitsplätze, und das hat diesen Figuren ja auch den Ehrentitel Arbeitgeber eingebracht, weil seine Art, Geld zu verdienen, die Bedingung dafür ist, dass andere überhaupt Geld verdienen können. Und wenn man sich jetzt fragt, wo kommt sein Einkommen her und wie hoch fällt es aus, dann ist es auch eigentlich sehr schlicht mit Phänomenen zu beantworten, die jeder kennt. Sein Einkommen kommt aus dem Überschuss, den er mit seinem Betrieb erwirtschaftet. Aus dem Gewinn zweigt er halt die Mittel für seinen privaten Konsum ab. Und wie hoch der ist, naja, das verdankt sich halt den Konjunkturen des Geschäfts, dem Druck des Marktes, dem Erfolg oder Misserfolg seiner Konkurrenten beim Produzieren und Verkaufen ihrer Produkte. Und klar ist es, wenn man so will, eine anstrengende und auch durchaus den Menschen aufreibende Tätigkeit. Aber dass diese Tätigkeit und deren Anstrengendheit und auch deren Verantwortung hat von vorn bis hinten mit der Frage, wie viel damit verdient wird und was überhaupt damit verdient wird, sehr offensichtlich nicht die Bohne zu tun. Wenn man in der Konkurrenz unterliegt, dann hat man vielleicht einen Konkurs und verdient gar nichts mehr und muss die restlichen Eigentumsbestände der Bank überantworten. Und auch das ist nicht ein Resultat von viel oder wenig Anstrengung, die ein Unternehmer in seinem Job betätigt hat, sondern eben ein Ergebnis der guten oder schlechten Marktlage. Und es ist ja sogar so, auch das weiß jeder, dass wenn eine Firma groß genug ist, man die Tätigkeiten des Arbeitgebers auch an bezahlte Manager übertragen kann und womit die ihr Geld verdienen und meistens nicht schlecht, ist auch bekannt. Die erfüllen die Funktion des Kapitaleigners, indem sie den Betrieb organisieren, die Personalplanung erledigen, die Arbeitsplätze einrichten und gegenüber der Belegschaft und den Geschäftspartnern die Notwendigkeiten durchsetzen, die für Gewinnerwirtschaftung nun mal nötig sind. Und wie groß oder wie viel oder wenig darüber kommt, das hängt natürlich auch von der Größe des Unternehmens ab. Auch da kann man jedenfalls die Höhe des Einkommens nicht daraus ableiten, wie anstrengend, wie verantwortungsvoll, wie tüchtig die jeweiligen Manager sind, die da unterwegs sind. Und am Ende kann man sogar dieses Geld verdienen mit dem Einsatz von Kapital auch ganz von der produktiven Tätigkeit trennen. Bei ausreichend hohen Geldeinkommen kann man einfach darüber ein Einkommen erwerben, dass man Eigentumstitel an Unternehmen, Banken, Versicherungen oder auch an Staatsschuldtiteln besitzt, damit handelt, kauft und verkauft und von den Erträgen dieses Geschäfts lebt. Und selbst dieses Management des eigenen Portfolios kann man dann am Ende der Bank überlassen und einfach von den Erträgen leben, ohne sich überhaupt um die Tätigkeiten kümmern zu müssen, die dafür nötig sind. In dieser ganzen Abteilung erfüllt die Vorstellung, dass alles hätte was mit Leistung zu tun, streng genommen überhaupt nur die Funktion der Ideologie. Denn kaum schaut man sich an, was die tatsächlichen Quellen des Geldes sind, die da kommen, also Grundeigentum, vermieten, verpachten, verkaufen, eben ein Stück Gegend zur Einkommensquelle machen, aufgrund dessen, dass es einem halt gehört und die anderen die eigene Erlaubnis zur Benutzung brauchen, ein Geld in eine Produktion investieren, Produkte kostengünstig herzustellen und mit Gewinn verkaufen oder dann am Ende gleich mit Einkommenstiteln spekulieren und Geld erzielen. Das sind alles Tätigkeiten, die darum und dadurch Einkommensquellen sind, dass sie mit Geldeigentum hantieren, dieses zum Einsatz bringen. Und die Leistung, die da erbracht wird, ist eine im Umgang mit dieser Quelle, aber ist für sich überhaupt kein Grund für gar nichts. Was man ja nicht, wie gesagt, nicht zuletzt daran sieht, dass ob ein Betrieb erfolgreich ist oder nicht, sehr wenig damit zu tun hat, wie anstrengend der Job eines Managers ist, der dieses Ergebnis hinorganisieren soll und tut. Die Tätigkeiten, denen diese Leute zwecks Gelderwerb nachgehen, sind eine Sache. Und wie viel Geld sie damit verdienen, eine ganz andere. Ein quantitativer Zusammenhang ist da vorn und hinten nicht zu entdecken. Und wovon diese Summe abhängt, hängt halt von der Frage ab, wie gut oder wie schlecht sich Eigentum zu verschiedenen Zeiten in der Gesellschaft verwertet. Man erfährt ja, wenn man sich diese Tätigkeiten anschaut und sich die Frage stellt, warum kriegen Manager so hohe Boni, warum verdienen Betriebsleiter so viel, eigentlich auch gar nicht mehr, als dass da eine praktische Zuordnung von Geld und Tätigkeit irgendwie stattfindet. Und dass die stattfindet, war ja der Ausgangspunkt der ganzen Frage und man landet im Grunde wieder beim Ergebnis, von dem man ausgegangen ist. Eigentlich praktische Relevanz bekommt die Frage nach dem, warum verdient wer wie viel, in der großen Welt der abhängig Beschäftigten, und deswegen will ich mich da jetzt mal ein bisschen ausführlicher zuwenden. Abhängig beschäftigt sagt ja schon, das sind Leute, die kein eigenes Eigentum haben, das sie zum Zwecke des Lebensunterhalts verwerten können, sondern die sich selber und ihre eigenen Qualifikationen verkaufen müssen. Sie müssen einen Arbeitgeber finden, um ein Einkommen zu erzielen. Und da gibt es ja in dieser Gesellschaft im Prinzip zwei. Das eine ist die große Abteilung der staatlichen Angestellten und Beamten. Und das zweite ist die große Welt der Privatwirtschaft. Dazwischen liegt noch die kleine Gruppe derer, die mit sehr seltsamen Tätigkeiten ganz, ganz viel Geld verdienen, also Showmaster, Fußballspieler und so ähnlich. Die lasse ich jetzt hier mal weg, da kann man ja vielleicht nachher in der Diskussion noch ein bisschen was zu sagen, was da eigentlich los ist, warum solche Figuren eigentlich in dieser Gesellschaft so viel Geld verdienen. Zu den Beamten will ich eigentlich bloß Folgendes anmerken an dieser Stelle. Es ist ja so, dass zwar für immer weniger Leute, aber doch für eine ganze relativ große Abteilung von seinen Beschäftigten, der Staat als Arbeitgeber so einen Sonderstatus vorgesehen hat, einrichtet. Ein Sonderstatus, in dem die Leute, die so beschäftigt werden, als Lehrer oder als Ministerialdirigent oder was auch immer, dass die bestimmten Konkurrenznotwendigkeiten enthoben sind, die der normale Arbeitnehmer kennt. Die kriegen keinen Lohn, sondern, wie es im Gesetz heißt, eine Alimentierung, haben eine feste Anstellung, müssen nicht um den Verlust ihres Arbeitsplatzes bangen, kriegen Pension, sind also materiell abgesichert. Und es gibt ein eigenartiges Urteil über diese Leute in dieser Gesellschaft, das eigentlich ein ziemlich harschen Blick auf diese Ideologie der Leistungsgerechtigkeit wirft. Ein Urteil übrigens, das der Staat selber zum Teil teilt, wenn er Abteilungen seiner eigenen Gesellschaft aus Betrieben, wo Beamte beschäftigt sind, in Privatunternehmen verwandelt. Auf den Beamten lastet ganz allgemein der Verdacht, weil sie dem Leistungsdruck nicht ausgesetzt sind, den jeder normale Arbeitgeber, Arbeitnehmer kennt, weil sie nicht fürchten müssen, entlassen zu werden. Deswegen wäre ja schon klar, dass bei ihrer Tätigkeit von Leistung keine Rede sein kann. Die brauchen sich ja nicht anzustrengen, heißt es, die sind, das ist doch klar, die sind ja abgesichert, die haben doch einen ruhigen Job. Ganz jenseits der Frage, ob das überhaupt so zutrifft oder nicht, wirft dieses Urteil eigentlich ein ziemlich harsches Licht auf dieses Ideal der Leistungsgerechtigkeit. Weil dann, da ist ja Leistung kenntlich, nicht als etwas, was man erbringen will, weil man so viel davon hat, sondern als etwas, was erzwungenermaßen erbracht werden muss, damit man an sein Geld kommt. Sonst wäre es ja keine Kritik am Beamten zu sagen, ja, die schieben eine ruhige Kugel und die können das sich das leisten, weil sie ja nicht rausfliegen können. Dann muss man sich mal überlegen, was das umgekehrt eigentlich für ein Urteil über die Tätigkeiten in der Privatwirtschaft ist. Das ist jedenfalls nicht das Urteil, Leistung lohnt sich, sondern das ist das Urteil, Leistung ist eine Notwendigkeit, ohne die man zu nichts kommt. Und das ist ein bisschen was anderes als das Lob der Leistung als etwas, was doch für die Leute gut ist, weil sie damit, wenn sie sie bringen, doch gut verdienen würden. Deswegen will ich gleich zum letzten Punkt übergehen und sagen, wie stellt sich denn das eigentlich in der Privatwirtschaft dar? Beim Lohn ist es so, ist es tatsächlich so, dass das Geld, was man verdient, in dreifacher Hinsicht von der Leistung abhängig gemacht ist. Mehr Arbeit, Überstunden bringen mehr Geld, Kurzarbeit, weniger Leistung führt dazu, dass man weniger verdient. An manchen Arbeitsplätzen gibt es Leistungslohn. Da kriegt man Geld dafür, dass man mehr Stücke in gleicher Zeit erarbeitet. Und es gibt auch immer mehr in Betrieben inzwischen den sogenannten Projektlohn, wo die Leute für das Abliefern eines bestimmten Arbeitsquantums ein bestimmtes Fixum bekommen, und das heißt, wenn sie mehr von diesen Projekten in gleicher Zeit schaffen, dann verdienen sie auch mehr. Könnte also so scheinen, als sei wenigstens in dieser Abteilung die Leistungsgerechtigkeit zu Hause. Das Verhältnis ist allerdings umgekehrt, und das will ich an diesen drei Fällen mal erläutern. Ja klar, die Leistung erbringen muss man schon. Die ist sozusagen die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass man das Geld überhaupt bekommt, was der Arbeitgeber an den verschiedenen Arbeitsplätzen bezahlt. Aber die Dauer der Arbeitszeit, um beim Zeitlohn zu beginnen, ist überhaupt gar nicht der Index für die Leistung, die man in dieser Zeit zu erbringen hat. Erstens wird man ja sowieso nicht für seine Anwesenheit bezahlt, sondern für die Erledigung vorgegebener Aufgaben. Und wie viel in einer Stunde gearbeitet werden muss, steht mit der Dauer der Zeit gar nicht fest. Die Unternehmen drehen da auch dauernd dran rum, nehmen Veränderungen am Arbeitsplatz vor und sorgen dafür, dass in eine Stunde durchaus mehr an Leistung reingepackt wird. Es ist also gar nicht so, dass die Dauer der Zeit die Höhe des Lohns begründet, sondern umgekehrt, dass mit der Bezahlung der Stunden dafür gesorgt ist, dass der Arbeitgeber gar nicht automatisch mehr Lohn für mehr Leistung bezahlen muss, sondern je nach der Art und Weise, wie er den Arbeitsplatz einrichtet, verlangen kann, dass für das gleiche Geld mehr geschafft wird. Der Stundenlohn ist nach der Seite hin ein Hebel, mehr Leistung fürs gleiche Geld zu bekommen oder anders ausgedrückt, das gleiche Quantum Leistung für weniger Geld. Beim Akkordlohn nicht anders. Es ist einfach gar nicht so, dass man für mehr Stücke mehr Geld bekommt, sondern die Frage, wie viel man überhaupt für ein Stück bekommt, ist erstmal mit dem Normallohn am Arbeitsplatz definiert. Und die Frage, was einem dann das mehr oder weniger dann bringt, seine Basis in einem vorweg definierten Verhältnis von Zeit und Arbeitsleistung hat. Und was diese Normalleistung ist, das weiß auch jeder, der schon mal im Betrieb gearbeitet hat, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern auch da legt das Unternehmen durchaus fest, dass das auch mal wieder steigen kann, wenn ihm der Normallohn zu hoch erscheint. Beim Projektlohn bedienen sich die Unternehmen des Umstands, dass die Leute auf das Geld angewiesen sind, das sie da verdienen, so, dass sie die Projekte an freie Mitarbeiter ausschreiben. Und klar verdient derjenige mehr, der zwei Projekte im Monat verdient, Monat schafft, als einer, der nur ein Projekt schafft. Aber wie viel der Betrieb überhaupt dafür bezahlt, das macht er durchaus davon abhängig, wie viele Bewerber sich da finden, die bereit sind, ein solches Projekt zu übernehmen. Das Verhältnis dort, wo Leistung tatsächlich zum Maß des Lohns gemacht wird, ist das Verhältnis also genau umgekehrt, als die Leistungsideologie behauptet. Es ist nicht so, dass die Leistung bestimmt, wie viel man verdient, sondern umgekehrt, die Definition des Ausgangslohns, Tariflohn, Normallohn definiert, wie viel Leistung man bringen muss, um überhaupt an ihn zu kommen. Und diese Bindung ist keine, auf die sich irgendein Arbeitnehmer verlassen kann, sondern an der wird von Seiten des Betriebs ständig gedreht. Das nennt sich dann Lohnkostensenkung. Das Gleiche, das führe ich jetzt nicht aus, gilt für die Bezahlung der Qualifikation. Dazu ist vorhin schon einiges gesagt worden. Die Eingruppierung nehmen Unternehmen vor und welche Arbeitsplätze sie wie eingruppieren, das entscheiden sie danach, wie ihnen das Angebot an Arbeitskraft entgegentritt. Das Prinzip dieser Einteilung besteht im Wesentlichen darin zu sagen, je weniger an einem Arbeitsplatz an Qualifikation, an Voraussetzungen und so weiter verlangt wird, je mehr Leute es also gibt, die diese Tätigkeit im Prinzip erledigen können, desto weniger muss man dafür bezahlen. Und wie viel das ist, das hängt eben ganz von der Konkurrenzlage auf dem Arbeitsmarkt ab, die wiederum davon lebt, dass es im Prinzip immer mehr Leute gibt, die auf einen Lohn angewiesen sind, als Angebote an zum Lohn verdienen, die Unternehmer bereithalten. Davon gehen die Unternehmen ganz selbstverständlich aus, wenn sie den Leuten an verschiedenen Arbeitsplätzen unterschiedlich viel bezahlen. Es ist also überhaupt nicht so, dass dort, wo tatsächlich von der Leistung abhängig gemacht wird, wie viel man verdient, dieses Leistung soll sich für diejenigen lohnen, die sie erbringen, wahrgemacht würde. Und deswegen ist Leistungsgerechtigkeit auch nichts, was man sich wünschen sollte oder den Leuten wünschen sollte, die diese Arbeiten machen, weil gerade dort, wo leistungsgerecht bezahlt wird, wird deutlich, dass diese leistungsgerechte Bezahlung ein Instrument des Anwenders der Arbeitskraft ist und nicht derer, die sie machen. Deswegen ganz zum Schluss noch ein Wort zum gewerkschaftlichen Kampf um Eingruppierung. Das ist schon merkwürdig, dass sich die Organisation, die dafür zuständig ist, sich um den Lohn der Leute zu kümmern, sich ausgerechnet die leistungsgerechte Bezahlung auf die Fahne als ihren Zweck schreibt, also sich selber zum Anwalt dessen macht, dass es doch eine gerechte und ordentliche Zuordnung von Lohn und Leistung geben soll. Weil damit macht sie sich selber zur Agentur dessen, dass der Lohn je nach Qualifikation, je nach Eingruppierung im Prinzip in Ordnung geht. Also macht sich zum Agenten für den Standpunkt, die Bezahlung geht nach erbrachter Leistung und orientiert sich nicht an der Frage, was die Leute eigentlich zum Leben brauchen. Dass das übrigens nicht die Wahrheit des Verhältnisses von Lohn und Leistung ist, das macht die Gewerkschaft allerdings schon auch noch deutlich, wenn sie selbst Tarifverhandlungen führt. Da gibt sie nämlich selbst zu Protokoll, dass es eine Frage der Durchsetzung und eine Frage des Streits zwischen Kapital und Arbeit ist, wie viel einer verdient und eben nicht eine Frage dessen, was der Mensch am Arbeitsplatz zu erbringen hat. Rein danach gesehen hat da erstmal die andere Seite alle Hebel in der Hand, um die Leistungskriterien zu definieren, unter denen überhaupt der Lohn verdient wird. Ich mache mal ein Fazit. Man kommt zu einem eigentümlichen Ergebnis. Dort, wo in aller Regel gut verdient wird, ist schon die Einkommensquelle, die Widerlegung der Vorstellung, der Inhalt, die Größe des Einkommens hätte irgendwas mit Leistung zu tun, weil da wird gar nicht mit einer Tätigkeit Geld verdient, sondern mit der Anwendung von Eigentum. Dort, wo angeblich Leistungsgerechtigkeit herrscht, nämlich in der Welt der abhängigen Arbeitnehmer, ist das Durchsetzung von Leistungsprinzipien am Lohn, die Unterwerfung der Leute unter die Leistungsansprüche des Unternehmens und nicht die Entlohnung von ihnen nach dem, was sie leisten, also genau das Gegenteil von dem, was die Ideologie der Leistungsgerechtigkeit eigentlich behauptet. Und insofern, um das nochmal zusammenzufassen, ist dieses Ideal des gerechten Verdienens auch nichts, dem man sich anschließen sollte. Damit bin ich durch.